Herzlich willkommen im Podcast «Fußball-Pionierinnen». Es ist der Podcast zum Buch «Das Recht zu kicken» von Sporthistorikerin Marianne Meyer und mir, Monika Hoffmann. Das Buch erzählt die Geschichte vom Fußball der Frauen in der Schweiz. Von den ersten dokumentierten Anfängen vor über 100 Jahren bis heute. In diesem Podcast kommen normalerweise Pionierinnen zu Wort. Diese Folge hier ist aber eine Sonderfolge, im Fußballjargon ein Einwurf. Wir stellen drei Projekte vor, die im Zusammenhang mit der Fußball-EM im Sommer in der Schweiz entstehen. Alles eigentlich auch Pionierinnenprojekte. Neben dem Buch «Das Recht zu kicken», wo ich interviewt werde, stellt Sabine Horvath den Podcast «Basel am Ball» vor. Zum Schluss gibt es ein Gespräch mit der Meret Welti, die zusammen mit ihrer berühmten Schwester, der Nazi-Captain Lia Welti, ein Kinderbuch herausgibt. Die Interview haben wir im Januar 2025 aufgenommen. Das Gespräch führen Zita Bauer, Livia Schambron und Martina Waldis. Zita fängt mit dem Interview mit mir an.
Hallo Monika.
Hallo Zita.
Monika, bei dir dreht sich schon ein bisschen länger alles um Fußball. Du bist zusammen mit Marianne Meyer seit mehr als einem Jahr dran, ein Buch über die Geschichte des Schweizer Frauenfußballs zu schreiben. Wie ist es zu diesem Buchprojekt gekommen?
Also zu diesem Buchprojekt ist es gekommen, weil Marianne Meyer schon vor 20 Jahren ein Buch geschrieben hat. Und zwar hat sie schon dann eine Lizenziatsarbeit zum Thema Frauenfußball in der Schweiz geschrieben und das als Buch herausgegeben. Und ein bisschen später, also vor 4 Jahren oder jetzt 5, haben wir zusammen ein anderes Buch herausgegeben. Vorbild und Vorurteil, lesbische Spitzensportlerinnen erzählen. Und von dort kennen wir uns, also wir kennen uns auch schon ein bisschen vorher vor Uni, aber dort haben wir uns besser lernen können und hat sie mich angefragt, ob ich dabei wäre, mit ihr ein neues Buch über die ganze Geschichte vom Schweizer Frauenfußball zu schreiben, von den ersten dokumentierten Anfängen in den 20er Jahren bis heute.
Und du hast ja gesagt,
wenn ja,
du
ja,
schreibst das Buch. Und wie du gesagt hast, also das Buch beinhaltet einerseits einen Abriss über die Geschichte des Schweizer Frauenfußball. Es hat auch Porträts von wichtigen Figuren in der Geschichte des Schweizer Frauenfußball. Du hast gesagt, die Anfänge eben, die liegen in den 1920er Jahren. Also es ist eine 100-jährige Geschichte ungefähr, die ihr hier erzählt. Was hat dich persönlich in der Auseinandersetzung mit dieser Geschichte besonders überrascht?
Überrascht? Dass auf internationaler Ebene die Frauen also schon viel früher gespielt als in der Schweiz. Und am meisten überrascht hat mich, glaubt, dass während dem Ersten Weltkrieg, wo die Männer eingezogen wurden in den Krieg und auf dem Kriegsplatz waren, die Frauen haben ihre Plätze eingenommen in den Fabriken und haben aber dann auch ihre Freizeitbeschäftigungen übernommen, zu shooten, also vor allem zu Frankreich und zu England. Und so haben die Frauen dann, hat es viele Frauenteams gegeben, zu Frankreich und England, und es waren auch gut besucht gewesen. Das hat die Leute ja, ein bisschen abgelenkt von diesem Kriegsgeschehen. Und als die Männer dann zurückkamen, hat man auch Frauenfußball verboten. Oder hat man sie zurückgedrängt oder der Club so gesagt, sie dürfen nicht mehr Frauen aufnehmen und dann wieder nur Männer spielen. Und das hat mich recht überrascht.
Also sind sich dann eigentlich das Recht, dürfen zu kicken, so wie es euch im Titel auch andeutet, wieder müssen zurück erkämpfen? Inwiefern ist das passiert, dass sich Frauen und Mädchen eben das Recht, dürfen Fußball zu spielen, haben müssen erkämpfen?
Also das Recht, Fußball zu spielen, gibt es ja in dem Sinne nicht. Das ist nicht ein Grund- oder Menschenrecht, aber gleich gibt es internationale Konventionen. Es gibt die Schweizer Bundesverfassung und auch Statuten und Reglemente von Vereinen und Verbänden, die eigentlich Gleichbehandlung der Geschlechter immer voraussetzen. Aber trotzdem sieht man jetzt zum Beispiel in der Schweiz, dass die Frauen nicht die gleichen Rechte haben wie die Männer. Sie haben zum Beispiel schlechtere Trainingszeiten, später am Abend, weniger Rasenplätze oder Kunstrasen, nicht natürliche Rasen. Oder zum Beispiel sieht man das auch in der Schweizer höchsten Liga, Superliga der Männer, hat Vorrang und dann Challenge League der Männer. Und dann erst auf dritten Platz kommt die Superliga der Frauen. Also im SFV-Reglement ist das so geregelt. Und man sieht, wie die Frauen haben einfach dort noch nicht die gleichen Rechte wie die Männer.
Noch nicht die gleiche Sichtbarkeit. Du hast mit ganz vielen AkteurInnen aus dem Schweizer Frauenfußball zu tun gehabt, hast ganz viele Interviews geführt mit Spielerinnen, ehemaligen Spielerinnen, Trainerinnen, Politikerinnen. Ihr habt natürlich nicht alle wichtigen Persönlichkeiten können interviewen. Wie habt ihr eine Auswahl getroffen?
Ja, das war ein bisschen brutal, eine Auswahl zu treffen. Wir haben uns dann für 11 Personen, also 11 Frauen entschieden, wie 11 Schüttlerinnen auf dem Platz eigentlich. Und haben die auch ein bisschen auf Kapitel verteilt. Also wir haben ein rechtliches Kapitel, dort sagt Viola Amherd etwas.
Die hat ja sehr viel gemacht auf Schweizer Ebene für den Frauensport, und vor allem die Quoten durchgesetzt bei den Verbänden. Und dann haben wir ein internationales Kapitel. Dort ist zum Beispiel die Nationaltrainerin Pia Sundhage, die auch halt international Trainerin war, auf sogar 4 Kontinenten und eigentlich ein Star ist weltweit. Und im Schweizer Kapitel haben wir Leute aus den Anfängen wie Kathi Moser oder Margrit Neff, die nicht so bekannt sind, aber zu den ersten Spielerinnen gehören. Also Kathi Moser war zum Beispiel die, die die ersten 2 Goals für die Schweiz geschossen hat. Und dann haben wir Spielerinnen, die schon nicht mehr aktiv sind, wie Lara Dickenmann. Wir haben aber auch Aktive, wie zum Beispiel Anna-Maria Zinnegorcevic oder Alicia Lehmann. Und haben dann im Ausblick auch noch Leute, Funktionärinnen, die schon jahrelang sich für den Frauenfußball einsetzen, wie Tatjana Henni. Genau, wir haben so ein bisschen probiert, verschiedene Stufen zu repräsentieren, verschiedene Alter. Und ja, das ist natürlich einfach eine Auswahl. Und es war schwierig gewesen.
Was ist eine Begegnung, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Von den Interviews jetzt? Ja. Ja, eigentlich 2. Und Alicia Lehmann und Nicole Bötignat. Nicole Bötignat ist die erste Schiedsrichterin, die international, also FIFA-Turnier hat gepfiffen und in der Schweiz dann auch oberste Liga, also bei den Männern auch hat gepfiffen. Und sie war wirklich ein Phänomen gewesen, weil sie eigentlich allein dann war als Frau, die die Spiel pfiff. Nach ihr hat es lange nichts gegeben und dann ist das Staubli gekommen. Sie ist wirklich, was sie erzählt hat von diesen Spielen und von ihren Erlebnissen, also sie hat zum Beispiel ein Zitat von ihr ist, ja, Schlampe war für mich wie ein Bonjour. Und dann habe ich wirklich sie so angeschaut und sie gesagt, ja, also das ist die ganze Zeit gefallen. Also mir hat natürlich die ganze Zeit mir irgendwie verunglimpft und so. Und sie hat mich so wahnsinnig beeindruckt, wie sie irgendwie trotzdem noch die Freude an diesem Sport hat behalten, obwohl sie in jedem Spiel verunglimpft ist worden, und zwar wegen ihrem Geschlecht. Und jetzt auch nicht verbittert tönt, sondern einfach denkt, ja, das ist jetzt abgeschlossen, ich mache etwas anderes. Und es hat mir Spass gemacht. Das hat mich sehr beeindruckt.
Ihr hattet ja auch ein bisschen Arbeitsteilung, du und Marianne Meyer. Marianne Meyer ist Historikerin und Sportpädagogin. Du bist Geschlechterforscherin und journalistisch tätig. Ihr beide arbeitet am Interdisziplinären Zentrum für Geschlechterforschung an der Uni Bern. Wie hat eure Zusammenarbeit ausgesehen?
Unsere Zusammenarbeit hat so ausgesehen, dass eigentlich Marianne ist für wissenschaftlich und historisch Teil verantwortlich. Sie hat ja aber schon das erste Buch geschrieben. Und ich habe ein Interview geführt und geschrieben, die 11, und bin auch noch für einen Podcast «Fußballpionierinnen» verantwortlich, den ich mit euch, bei aller Liebe, zusammen darf machen. Ja, etwa so hat sie ausgesehen. Und ich habe auch noch viele administrative Sachen natürlich dazu gemacht.
Das Buch «Das Recht zu kicken» erscheint im Juni dieses Jahr, pünktlich zur EM. Auf was freust du dich in dem grossen Jahr vom Frauenfußball persönlich?
Also ich freue mich natürlich, wenn wir das Buch endlich in den Händen haben. Es erscheint auch in 2 Sprachen, was mich besonders freut, also noch Französisch. Und ich freue mich in diesem Zusammenhang natürlich auch auf die Vernissage, die wir machen können, auch mit «Bei aller Liebe» zusammen, eine Live-Sendung via Radio Rabe. Und da freue ich mich wirklich extrem drauf. Und dann natürlich einfach auf das Spiel. Live im Stadion, aber auch bei Public Viewings. Und ich bin einfach auch gespannt, wie das in der Stadt und in der ganzen Schweiz nicht zu spüren ist. Ich glaube, das Fieber wirklich alle erreicht oder ob es nur so punktuell ist. Also ich hoffe natürlich, dass es schon eine grosse Euphorie gibt. Zita Bauer im Gespräch mit mir, Monika Hoffmann. Wir steigen direkt ins nächste Interview ein. Sabine Horvath ist die Gesamtprojektleiterin von Host City Basel. Sie koordiniert nicht nur alles, was rund um die EM in Basel läuft, sondern gibt auch noch selber einen Podcast raus, «Basel am Ball». Livia Chambron führt das Gespräch mit ihr.
Hallo Sabine, schön bist du bei uns im Studio.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir haben jetzt einen Begriff schon mehrmals gehört, und zwar das Wort Frauenfußball. Du stehst dem Begriff ja eher kritisch gegenüber. Warum?
Ja, kritisch ist vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt. Ich bin keine Fußballerin, und als ich zu dem Turnier zugestoßen bin als Projektleiterin in Basel, ist mir einfach aufgefallen, dass man immer von Frauenfußball redet. Und ich habe gemeint, es geht um ein Fußballturnier und dass das die gleiche Sportart ist, wo die Männer und die Frauen spielen. Und darum ist mir das einfach aufgefallen. Ich kenne es nicht vom Tennis. Da redet man nicht vom Frauentennis oder Frauengolf oder Frauenhandball. Und das ist einfach eine Feststellung gewesen und hat dann immer wieder das Thema angesprochen. Warum heisst das Frauenfußball? Es geht doch um Fußball, wo Männer und Frauen spielen. Es gibt Spielerinnen und Spieler. Und von dort her, ja, ist es einfach so ein Thema, das mich ein bisschen begleitet hat von Anfang an. Und wo ich auch ein bisschen darüber staune, dass selbst Spielerinnen eben ihren Sport als Frauenfußball bezeichnen und nicht einfach sagen, wir spielen Fußball.
Und du redest einfach konsequent von Fußball, oder? Wie machst du es?
Ja, ich habe dann mal gedacht, irgendwann geht man rein, muss man ein Kessel aufstellen. Und wenn man dann eben doch auch Frauenfußball sagt, muss man halt ein Fünfli lieber reingehen.
Also ist dort schon viel drin? Also im Büro haben wir das gemacht?
Ich glaube, es kommt etwas zusammen bis Ende Jahr.
Gut. Eben, du hast eigentlich bis vor 2 Jahren das Standortmarketing von der Stadt Basel geleitet und hast nachher gewechselt. Jetzt bist du Gesamtprojektleiterin von der EM25, von der Host City Basel. Und Teil von dem ist eben auch ein Podcast, der Podcast Basel am Ball. Wie ist es zu dem Podcast gekommen?
Ja, das hängt sicher mit der persönlichen Motivation zusammen, das Projekt zu übernehmen. Ich habe mich entschieden, meine Abteilung abzugeben und wirklich 2 Jahre das Projekt zu machen, für einen Beitrag zu leisten für die Förderung des Mädchen-Frauensports. Und da war es mir auch wichtig, Stimmen auch zum Tragen zu bringen. All die Leute, die hier involviert sind in die Vorbereitung, vor dem Turnier, während dem Turnier, aber auch nachher. In dem Sinne soll es auch ein bisschen ein Zeitdokument geben, eine Podcast-Serie, die dann auch stehen bleibt. Und da habe ich natürlich all die Leute dann eben so eingeladen, die da irgendeine Rolle haben. Aber auch Leute, die man vielleicht noch nicht kennt. Ich hatte Jasmin Hirschi auch in meinem Podcast gehabt. Sie haben wir auch als Botschafterin. Sie ist eine Spielerin von der Frauen-Nazi von Surprise Strassenfußball. Also halt auch die Vielfalt zeigen, die der Fußball hat, von der Topspielerin im Profifußball, Amateur, das ist Selin Rödlisberger. Sie ist Präsidentin, Trainerin und Spielerin von der ersten Mannschaft vom Frauenfußballverein Basel, bis eben zu der Jasmin Hirschi, die auch ganz besondere Rolle hat und im Schweizer Nazi-Trikot an der Homeless WM in Seoul auftreten ist und die Schweiz vertreten hat in diesen Farben. Und das finde ich sehr spannende Persönlichkeiten.
Also auch eine Vielfalt, die hier sichtbar wird, ist das Ziel des Podcasts, eben die Dokumentation und die Sichtbarmachung?
Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Grund überhaupt, dass die Schweiz sich für die EM der Frauen beworben hat, nämlich einen Beitrag zu leisten, um den Fußball der Frauen sichtbar zu machen, zu fördern. Wir haben ganz tolle Frauenteams in der ganzen Schweiz, die wirklich ganz schlimme Zuschauerzahlen haben. Und die Männer haben enorm grosse Zuschauerzahlen. Und ich glaube, das hängt schon damit zusammen, dass einfach zu wenig Aufmerksamkeit für die Match aufgebracht wird. Und das ist sicher ein Ziel mit dem Podcast. Aber ganz grundsätzlich, glaube ich, mit dem Turnier die grosse Hoffnung, dass nach dem Turnier alle Matches der Frauen wesentlich mehr Publikum haben.
Hat dich etwas beim Podcast überrascht oder ist dir etwas so Besonderes geblieben?
Überrascht, positiv überrascht und auch erfreut, das grosse Interesse, das zu unterstützen. Also das glaube ich bei der ganzen Planung von dem Anlass. Man hat sehr viele Weltmeisterschaften, Europameisterschaften in Basel schon durchgeführt. Und da ist einfach so eine Herzensangelegenheit, die mit verbunden ist, da einen Teil können sein bei dem Anlass. Sehr eine positive Stimmung, sehr viel Goodwill. Und das gilt auch für den Podcast. Also die Leute sagen sofort zu und das finde ich sehr schön.
Du bist ja selber auch sehr sportbegeistert. Du bist früher zum Beispiel Spitzensportlerin in der Skiakrobatik und Vizepräsidentin vom Basler Ruderclub. Was ist denn dein persönlicher Bezug zum Fußball?
Also ich bin nicht Vizepräsidentin vom Basler Ruderclub, sondern Schweizerischen Ruderverband. Nicht, dass ich da meine Kolleginnen und Kollegen beim Basler Ruderclub da den Platz wegräume.
Was ist dein persönlicher Bezug zum Fußball?
Ja, dass ich wie viele Mädchen geshootet habe. In jungen Jahren war es nicht die Idee, dass man einem Club beitreten tut, sondern man hat Krümpelturnier geshootet auf dem Pausenplatz. Ich habe 2 ältere Brüder, da war man gezwungen, immer ins Goal zu stehen, weil da hat es jemand gebraucht im Goal. Das war so einmal meine Rolle. Und von dort her aber in Basel ist natürlich die Fußballbegeisterung enorm gross mit dem FC Basel und mit den erfolgreichen FCB-Frauen. Hoffen wir, dass die Begeisterung dort auch noch steigt. Und von dort hat man eine Saisonkarte fürs Jockeli und man schaut die Fußballmatch also als Zuschauerin einen ganz grossen Bezug.
Und jetzt eben auch natürlich beim Arbeiten. Alle Host-Cities haben sogenannte Legacy-Gelder bekommen. Mit diesen Geldern soll nachhaltig etwas für die Frauen im Fußball gemacht werden. Wie sieht das jetzt bei euch in Basel so aus? Was macht ihr da alles?
Wir haben das Motto «Aus Leidenschaft am Ball». Und darin ist eigentlich auch enthalten, dass es nicht nur um Fußball gehen soll. Also es geht ganz grundsätzlich darum, die Leidenschaft für Ballsportarten, überhaupt für den Sport zu fördern, zu unterstützen. Und da natürlich jetzt mit dem Fokus für den Fußball, wo man in den Schulen im Bereich von Infrastrukturoptimierungen, damit die Mädchen, die anfangen zu shooten, dann auch einen Platz in einem Club finden. Aber auch eine Freestyle-Challenge, die schon läuft, wo man Videos einschicken kann mit Jonglierkünste. Da muss man nicht Profifußballerin sein, sondern man kann auch sehr originell etwas mit dem Ball anstellen, wo es dann eine Jury gibt, die das bewertet. Oder wir machen einen Rekordkick. Basel hat einen Weltrekord von 1997, wo 116 gegen 124 Personen gegeneinander geshootet haben, ein Match. Und den Rekord wollen wir brechen. Am 21. Juni sollen mindestens 130 gegen 130 Frauen gegeneinander shooten. Man muss mindestens 16 sein. Und das Spannende daran ist, dass das natürlich sehr viel Aufmerksamkeit weckt, weil man sich nicht vorstellen kann, wie das funktionieren soll. Man weiß es auch noch nicht, wie viele Schiedsrichterinnen braucht es, wie viele Goal braucht es, wie viele Bälle. Aber es gibt ein Match, wo mindestens 260 Spielerinnen werden spielen. Und das sind so Zeichen, die man will setzen, die auch Aufmerksamkeit generieren. Neben dem, dass man halt Trainerinnen braucht, Schiedsrichterinnen, da gibt es ganz viele Förderprogramme vom Schweizerischen Fußballverband über den Nordwestschweizer Fußballverband, über die Sportämter in den Kantonen, in den Städten, ist sehr gross. Ein Feld und wichtig auch da dabei ist, es ist nachhaltig, es tut ja dann auch über das Turnier aus bis Ende 2027.
Eben die Nachhaltigkeit, also es geht in dem Fall auch weiter über dem hinaus. Wie garantiert ihr die Nachhaltigkeit auch sonst, also in den Veranstaltungen selber?
Das ist sicher ein sehr spannendes Thema. Ich meine, bei einem Grossanlass ist es besonders herausfordernd, weil am nachhaltigsten ist, wenn er nicht stattfindet. Das ist halt effektiv so. Aber man setzt alles daran, den Anlass so zu nutzen, um auch neue Maßstäbe zu setzen. Also, dass man beispielsweise bei der Verpflegung ein Zeichen setzt, dass man auf unseren Fanplatz, also wo wir in der Stadt haben, Barfüsserplatz und Messeplatz, schauen, dass dort, wo wir Verpflegung anbieten, kein Fleisch anbieten, im Wissen, dass rundum natürlich die Angebote da sind und die sollen auch da sein. Also es ist nicht gegen Fleischverpflegung, sondern man will einfach ein Zeichen setzen wegen der Nachhaltigkeit. Es geht aber auch darum, dass man Juli hat. Es braucht sehr viel Trinkwasser, wenn es heiß wird werden. Es braucht Sonnenschutz. Natürlich auch die ökonomische Nachhaltigkeit, Beschaffungen, Kreislaufwirtschaft. Also da begleitet uns ein riesen Katalog von Massnahmen, wo wir auch jemanden haben, der nur für das zuständig ist und das versucht überall implementieren, bis zum Empfang dann vom Regierungsrat, wo halt das auch zum Tragen kommt und man auch dort ein Verpflegungsangebot dann macht, wo diesen Massnahmen entsprechen tut.
Eben eine riesen Organisation. Was steht denn jetzt für dich so in den nächsten Monaten an?
Ja, wir zählen Tage. Es sind noch 160 Tage und von dort her ist sicher herausfordernd, da einerseits die ganze Planung noch abzuschliessen, mit der UEFA abzustimmen, die ganze Konzeptarbeit. Dann gibt es Schulungen für die Volunteers. Wir werden in Basel 370 Volunteers haben, wo man muss schulen, nachdem man sie rekrutiert hat und einen Job zugewiesen hat. Und die ganzen Sponsoren von der UEFA, die ja auch gewisse Rollen übernehmen wollen, in der Stadt aktiv werden. Bis dorthin, wo man natürlich Gäste, Besucherinnen, aber auch Bevölkerung, die an einen Match und wird gut informiert haben, also die ganze Kommunikation, bis natürlich zu dem Erlebnis, dem Fanerlebnis, das in der ganzen Stadt stattfinden soll, vom 1. Juli bei uns mit dem Eröffnungsspiel bis zum Finalspiel am 27. Juli. Von dort her gibt das sicher einen sehr intensiven Monat im Juli und wir nutzen die Zeit, die wir noch haben, um das alles vorzubereiten.
Und beim Podcast, was ist dort jetzt die nächste Folge?
Dort ist die nächste Folge die, dass ich zum einen schon all die, die vom Turnier her Doris Keller, Marion Dauber beim Fußballverband interviewen konnte und jetzt auch beim Thema Legacy angelangt bin. Dort gibt es beim Fußballverband zuständige Personen. Es gibt aber auch in den anderen Städten sehr interessante Projekte, die man auch möchte dann in dem Podcast darstellen. Neben Spielerinnen, die wir auch noch haben wollen, Kumbasso, FCB-Captain, die ich auch noch darf in meinem Podcast begrüßen. Also auch sehr vielfältig, so mit der Idee eben auch die Vielfalt vom Fußball der Frauen können zu zeigen.
Und bis wann läuft der Podcast? Ist der im Sommer fertig?
Nein, ich hoffe wirklich, dass wir da ein Zeitdokument haben, das das ganze Jahr wird dauern, sicher bis Ende 2025. Dann werden wir das Projekt auch abschliessen. Aber der Podcast wird weiterhin hörbar sein. Und von dort her ja, hoffen wir natürlich, dass wir, wenn in der Schweiz dann wieder mal ein Grossanlass im Fußball für die Frauen stattfindet, sich vielleicht das ein oder andere Gespräch erinnern.
In unserem Podcast geht es ja auch um Fußballpionierinnen. Hast du eine Lieblingspionierin aus dem Fußball oder auch aus dem Sport allgemein?
Ja, ich habe aus dem Sport allgemein jemanden vor Augen, wo ich denke, kann vielleicht ja auch eine Motivation sein für die Spielerinnen in der heutigen Zeit, nämlich Janine Gmelin. Sie ist eine Ruderin. Sie hat 2017 den Weltmeistertitel geholt und das ist der erste Weltmeistertitel für die Schweiz in einer olympischen Disziplin gewesen. Und ich denke, das könnte Motivation sein, an das Team zu glauben, das die Schweiz hat. Vielleicht anfangen mit dem Europameistertitel und dann kann ja irgendwann auch noch ein Weltmeistertitel folgen.
Die Gesamtprojektleiterin von Host City Basel, Sabine Horvath, das Interview geführt hat Livia Chambron. Im letzten Interview von dieser Folge geht es um das Kinderbuch «Lia am Ball». Es erzählt die Geschichte vor heutigen Captain vor Schweizer Nazi, er Lia Welti. Sie hat das Buch zusammen mit ihrer Schwester, er Meret Welti, geschrieben. Die Meret wird jetzt von Martina Waldis begrüßt.
Meret, herzlich willkommen bei uns. Du bist Sozialanthropologin, Texterin und Lektorin. Hast selber lang Fußball gespielt und vor allem hast du dich auch für den Frauenfußball engagiert, zum Beispiel mit der Organisation von Public Viewing hier in Bern vor 4 Jahren. Und jetzt, wie wir gehört haben, schreibst du das Buch, das Kinderbuch «Lia am Ball, das Fußballmärchen ihres Lebens». Meret, kannst du uns ein bisschen von dem Kinderbuch erzählen? Um was geht's?
Ja, merci für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein. Ja, also die Idee von diesem Kinderbuch ist eigentlich von Lia gekommen. Sie hat immer sehr gerne Kinder gehabt und hat wie so ein bisschen etwas zurückgegeben und hat schon immer so den Traum gehabt, ein Kinderbuch zu machen. Und nachher haben wir vor etwa ein bisschen mehr als einem Jahr haben wir wie so ein bisschen brainstormen und das Gefühl gehabt, ja, die EM25 wäre eigentlich wie der perfekte Zeitpunkt, um ein Kinderbuch rauszugeben. Wir haben dann gemerkt, wir sind eigentlich schon recht knapp dran. Wir haben das ja nicht, noch nicht so kennt, die ganze Buchwelt, wie viel Vorlaufzeit und so das braucht. Haben es aber jetzt gleich geschafft und das Buch ist eigentlich halb biografisch, also es ist eigentlich biografisch, aber es hat noch so ein bisschen erfundene Elemente drin und erzählt eigentlich so ein bisschen die Geschichte, wie die Lia echt zum Fußball ist gekommen, welchen Hürden sie sich begegnet und wie sie eigentlich ihren Traum verfolgt, was sie dann noch gar nicht so hat gewagt zu träumen, aber gleich wie so das Traumelement nachher im Buch eigentlich das tragendes Element ist, genau.
Wieso ist es so wichtig, diese Geschichte zu erzählen von der Lia?
Also zuerst haben wir eigentlich einfach eine Geschichte erzählen, die Mädchen allgemein motiviert, inspiriert für das Shooten. Und es war noch nicht so biografisch am Anfang. Wir haben einfach wie wollen auch eine Geschichte schreiben, wo sich viele Kinder damit identifizieren können. Und dann haben wir immer mehr gemerkt, aber die Leute interessiert jetzt ihre Geschichte vor allem. Und es ist ja sehr eng mit ihrer Person verbunden. Genau, dann haben wir dann wie ein bisschen gefunden, machen es biografischer. Und es ist nicht so eine Standardgeschichte, wo sie eigentlich gleich auch recht viele gute Erlebnisse hatte. Wo ich das Gefühl habe, in unserer Generation ist es vielen anderen Mädchen noch fast ein bisschen schwieriger gefallen als ihr. Also es ist wie gleichzeitig auch recht eine empowernde Geschichte. Wegen dem heisst es so ein Märchen, weil es eben recht viel bei ihr auch recht ist eigentlich Ring gelaufen, genau.
Genau, sie ist Captain von der Nazi-Frauschaft. Mhm. Und du hast aber vorher die Schwierigkeiten und Herausforderungen betont. Kannst du das ein bisschen ausführen?
Mhm. Also bei ihr war vor allem der Fall, dass halt wirklich ein Team hatte. In Langnau, zu diesem Zeitpunkt, hatte nur Juniorinnen, die aber schon grösser waren, wo sie halt wie noch klein war, dann hat sie zuerst mit den Buben gespielt. Dann war es halt wie so ein bisschen, ja, wie kann man sie am besten fördern? Und dann ist sie nachher ins Ausbildungszentrum gegangen. Es ist halt sehr schnell damit verbunden, dass man sehr weit von daheim weg ist. Das ist so ein bisschen wie auch die Geschichte, weil wenn du eben als Mädchen in die Schweiz kommen möchtest, dann musst du recht viele Opfer erbringen, die jetzt Gile nicht müssen, weil sie einfach Förderungsmöglichkeiten schon daheim haben, genau.
Du selber hast auch Fußball gespielt. Wieso hast du keine Profikarriere angestrebt? Laut Aussage von deiner Schwester gegenüber SRF hättest du das Talent dazu gehabt.
Ja, das sagt sie auch, aber das müssen wir zuerst noch beweisen. Nein, ich habe es, glaube ich, einfach bei ihr ein bisschen gesehen. Ich habe gesehen, wie es im Ausbildungszentrum ist, wie viel Disziplin man muss an den Tag legen muss, wie fest dass man andere Sachen muss ausschliessen muss. Und das, ich hatte einfach, glaube ich, zu viele andere Interessen noch gehabt, für das jetzt nur das hat verfolgen wollte, genau.
Und der Aspekt vom Empowern ist aber etwas, wo dir selber sehr am Herzen liegt. Eben, du hast das Public Viewing in Bern organisiert vom Frauenfußball vor 4 Jahren und jetzt das Buch, das ihr auch darüber schreibt, es soll junge Mädchen und Frauen inspirieren. Was wünschst du dir mit dem Buch, was das soll erreichen soll?
So ein bisschen, dass das fußballspielende Mädchen einfach wie ein bisschen normalisiert wird. Das war auch ein bisschen das Ziel beim Public Viewing, einfach, dass der Frauenfußball im öffentlichen Raum normaler ist und präsenter ist. Dass mittlerweile halt auch ein Traum ist, den Mädchen verfolgen können, weil es wirklich auch möglich ist, Profifußballerin zu sein. Also das haben wir früher habe manchmal auch das Gefühl, wenn ich jetzt hätte gewusst, man könnte Profifußballerin werden, hätte ich es vielleicht schon auch probiert. Aber, und das habe ich wie das Gefühl, das kann sehr cool sein und nachher auch so ein bisschen wie in dieser Legacy, in diesem Legacy-Projekt vom Fußballverband, auch, dass einfach auch vielleicht auch wirklich mehr Mädchen in den Club gehen, mehr Mädchen Fußball spielen, wäre natürlich schon auch ein Ziel, das wir hoffen, mit dem Buch auch ein bisschen ankurbeln können. Genau.
Du hast eben gesagt, oder, wir wollen ein bisschen mit diesen Bildern brechen, dass Mädchen Fußball spielen können, dass das nicht irgendwie ein Tabu oder ein No-Go ist. Was sind da für Überlegungen angestanden? Wie stellt man das denn auch bildlich dar? Es ist ja auch ein Kinderbuch, das auch sehr grafisch ist.
Ich glaube einfach schon mal der Fakt, dass eine Fußballerin ein Buch rausgibt mit einem Mädchen als Hauptperson. Also ich meine, es gibt nicht viel Fußballerinnen auch Bücher rausgeben und ich glaube auch Fußballer auch nicht wirklich mega, aber wie schon mal, dass sie in dieser Hauptrolle ist im Buch und auch andere Mädchen, sie ist wie mit anderen Mädchen und auch mit Gielen, das war uns auch noch wichtig, also sie hat mir noch zwei Hauptfiguren, die mit ihr recht lange bei den Gielen haben gespielt und dass die auch zusammen spielen können. Und ja, also wir haben eigentlich schon sehr viele Fußballszenen auch im Buch, wo wirklich siehst, wie sie Spass haben im Fußballspielen, wie sie zusammenschweisst. Viel auf dem Fußballplatz, genau.
So, dass Träume eben können möglich werden, so wie bei der Lia, dass man auch eben Geld schlussendlich kann verdienen und davon leben, wenn man shootet, als Mädchen oder als Frau. Die Lia Welti kann das jetzt. Wie hast du das auch erlebt? Wie hat sich das entwickelt im Laufe dieser Jahre, wo du das einerseits bei ihr geworden hast, vielleicht auch selber, weil du Fußball gespielt hast, oder durch dein Engagement im Empowerment, wie sich das verändert hat?
Ja, es hat sich schon sehr verändert und irgendwie gleich auch sehr schnell die letzten Jahre. Weil, als sie in Deutschland war, als sie ihre Karriere angefangen hat, war es eigentlich wirklich ein Brotjob. Und jetzt mittlerweile ja, kann sie gut davon leben. Und jetzt auch, natürlich macht es einfach auch viel mehr Spass, weil du viel mehr Zuschauerinnen hast und ja, viel mehr Aufmerksamkeit allgemein. Ich glaube, es kommt immer auch mit negativen Seiten, aber grundsätzlich ist in den letzten Jahren halt vor allem in England, wo sie spielt, schon sehr, sehr viel gegangen. Und das macht extrem viel Spass, genau.
Was wünschst du dir in Bezug auf die Schweiz, gerade wenn wir jetzt diesen Sommer die EM stattfindet?
Ja, eben, dass es einfach wie so ein bisschen den Hype gibt, der so in England hat gegeben mit der EM. Das auch natürlich auch wirklich in Realität für die Fußballerinnen etwas verändert, damit eben wirklich auch in der Schweiz man Profi sein könnte. Also das fände ich schon eine Entwicklung, die nötig ist, dass die Schweiz einfach mitzieht. Und ja, auch so ein bisschen gesamtgesellschaftlich, dass es einfach ja, den Hype auslöst und wo auch einfach mehr ernst genommen wird und auch das Niveau anerkannt wird, was es mittlerweile auch hat.
Wie wirst du denn auch selber teilnehmen an dieser EM? Wirst du überhaupt teilnehmen? Oder wirst du deine Schwester begleiten vor Ort? Machst du wieder ein Public Viewing?
Das weiss ich noch gar nicht so. Also wir werden sicher mit dem Buch viel unterwegs sein. Wir sind noch am Probieren, vor die Stadien können zu kommen mit dem Buch, mit einem Stand vielleicht und die Bücher dort verkaufen. Sonst sicher das Spiel sehr aktiv Matchen schauen und unterstützen. Genau. Aber ich glaube, es werden sich dann viele Sachen auch noch spontaner geben.
Es ist ja nicht nur wichtig, oder, dass man den Fußball an sich fährt, sondern eben auch Funktionen, wie du eingenommen hast, dass es Leute gibt, die sich aktiv dafür einsetzen, dass er sichtbar wird, dass neue Narrative geschaffen werden, dass man das zeigt, oder Frauen können durchaus Fußball spielen, sozusagen. Hast du auch ein Vorbild gehabt, das dich auch dazu inspiriert hat? Oder ja, wo du gesagt hast, doch, es ist eben wichtig, dass man sich dafür einsetzt?
Wir haben eben nicht so Vorbilder gehabt. Also das haben wir auch viel besprochen. So, die Einzige, die man so ein bisschen, irgendwie so ein bisschen gehört hat, war Marta zu dem Zeitpunkt, wo wir geschaut haben. Aber nein, wir haben wirklich, wenn schon fußballerisch, haben männliche Vorbilder gehabt. Und sonst hat es gefällt, wo wir geschaut, genau.
Also eigentlich auch der Grund, dass es eben nicht wirklich Vorbilder gehabt.
Genau. Nein, es hat es wirklich nicht gegeben. Oder man hat halt auch nicht, man ist auch nicht vernetzt gewesen, dass man irgendwie so über Social Media irgendetwas hat gesehen oder so. Ja, es hat auch nicht, eben ist auch nicht bildlich irgendwo dargestellt gewesen, dass man das hat gesehen oder sich hat inspiriert gefühlt oder motiviert.
Die Meret Welti im Gespräch mit der Martina Waldis. Das Buch «Lia am Ball» erscheint im April 2025 in 4 Sprachen und ist im Buchhandel erhältlich. Das war eine Sonderfolge vom Podcast «Fußball-Pionierinnen». Er wird finanziell unterstützt von Host City Basel mit ihrem Podcast «Basel am Ball». Merci vielmals. Das Buch «Das Recht zu kicken» erscheint im Juni 2025 im Verlag «Hier und Jetzt». Und es gibt es auf Französisch mit dem Titel «Trois au but». Schön, habt ihr zugelassen.